In der letzten Woche habe ich Ihnen meine Anfänge geschildert, wie das also in den Anfang der 90er Jahre sozusagen mit meiner Ausbildung, mit der Organisation und letztendlich dann mit den Verträgen für zuerst Land und dann die deutschsprachige Organisation begonnen hat. Und das ging also dann etliche Jahre sehr bunt, sehr produktiv eigentlich. Es waren wirklich die Aufbaujahre des Human Designs. Ra hat viel und international unterrichtet, war immer wieder in Deutschland und in Österreich unterwegs. Und also da habe ich dann schon fleißig organisiert und da wurde die Community immer größer. Und wenn ich da zurückschaue, ich bezeichne es immer wieder als die diversen Kollateralschäden, die es da gegeben hat an etlichen Ecken und Enden. Ich glaube, ich war der Letzte dann letztendlich. Aber am Anfang waren das immer so Dinge, wo man nicht genau gewusst hat, ist das jetzt irgendwie echt so gelaufen? Ist das wirklich so, wie es erscheint? Und ja, das war es wirklich. Das erste für mich wichtige Ereignis, mit dem ich dann auch also meine spätere Geschichte eng verknüpft habe, das war die erste Organisation, die online Dinge in die Welt setzen sollte. Also es gab eine Organisation, Human Design Online, geleitet von einem auch ganz wunderbaren, enthusiastischen jungen Burschen, einem jungen Amerikaner, der auf Ibiza gelebt hat, der ein Originalschüler von Ra war, aus der Zeit, wo Ra auf Ibiza die Kinder der Ausländer unterrichtet hat, also jetzt nicht Human Design, sondern wirklich Ra als Lehrer der Ausländer-Community auf Ibiza. Also dieser junge Gennaro, Brooks Church ist sein Name, der hat also auch Ra sehr geschätzt, in ihm wirklich eine Vaterfigur gesehen und hat quasi den Auftrag bekommen, beziehungsweise die Lizenz, also es hat immer alles Lizenz geheißen bei uns, die Online-Dinge sozusagen in Gang zu setzen. Das war Ende der 90er Jahre, also bei Gott keine leichte Aufgabe. Wir hatten damals alle, also gerade die ersten Computer, viele Human Design Studenten haben sich überhaupt für Human Design erst einen Computer zugelegt. Also das war wirklich noch nicht die Online-Zeit von einem Radio oder Online-Veranstaltungen, war damals also wirklich überhaupt keine Rede. Und Gennaro hat sich also mit einer unglaublichen Begeisterung da hineingestürzt und hat wirklich eine Organisation aufgezogen. Alle anderen nationalen Organisationen hatten dort Chatrooms zur Verfügung. Wir konnten dort gegen ein wirklich sehr geringes Entgelt, gegen einen kleinen Anteil, erste Kurse halten. Und das war also wirklich eine ganz große Leistung und eine große Sache, weil wir alle, also wirklich, ich kann sagen, 98% der Human Design Involvierten, nicht technikaffin waren und also diese ganzen Computerdinge ja einfach wirklich sehr viel Zeit gebraucht haben. Das ging, also die Aufbauarbeit ging vor sich. Dann hat das langsam begonnen, Formen anzunehmen. Also langsam aber sicher gab es halt dann immer mehr Leute, die also soweit mit dem Computer umgehen konnten, dass Online-Geschichten möglich waren. Und in dem Augenblick, muss man wirklich sagen, hat Ra dann Jovian Archive Media gegründet und hat begonnen, selber Online-Kurse abzuhalten. Das war, wie man sich ganz leicht vorstellen kann, natürlich das praktisch unmittelbare Ende von Gennaros Organisation. Also niemand konnte oder kann mit einem Kurs von Ra persönlich konkurrieren. Und für Gennaro war das damals wirklich eine ganz, ganz, also eine böse Enttäuschung. Er war also wirklich sehr geknickt. Er hat zwar letztendlich dann sein Geld für diese Pseudo-Lizenz zurückbekommen, aber er war natürlich zutiefst enttäuscht. Und es war für mich so wirklich dieser erste persönliche, wie gesagt, Kollateralschaden, wo also jemand benutzt wurde, um etwas aufzubauen, wirklich gute Arbeit geleistet hat. Also ich habe, nicht nur ich, habe die Zusammenarbeit mit Gennaro sehr geschätzt. Das war sehr produktiv, sehr vergnüglich. Und dann also so wirklich fallen gelassen wurde und eigentlich ja stehen gelassen wurde. Und dann hat Ra halt selber übernommen, weil er halt ja sich als Ego-Manifester einfach seine Meinung geändert hat. Und da wurde man also immer wieder dann hochgelobt und sehr tief fallen gelassen. Der zweite Kollateralschaden, den ich also so hautnah direkt miterlebt habe, war dann Erik Memmert mit seiner Software. Erik hat also von Beginn an, wirklich vom Beginn, Anfang der 90er Jahre mit RAR sehr, sehr eng zusammengearbeitet und hat also diese erste Software entwickelt. Das war natürlich Grundlagenarbeit, also eine Software von dieser Komplexität, da sind schon etliche Jahre Arbeit hineingeflossen, da wurde also immer wieder erweitert, verbessert und nach ein paar Jahren war die Neutrino-Software dann eigentlich wirklich tadellos und wunderbar, hat gut funktioniert. Wir hatten sie natürlich alle, also alle Professionals der ersten Stunde, da gab es keine andere, da gab es also diese Software und wir waren also sehr glücklich, endlich eine Software zu haben und die Charts nicht mehr mit der Hand zeichnen zu müssen. Also für uns war das ein großer Quantensprung und Erik hat da also unzweifelhaft ja, viele, viele Monate und Jahre Arbeit hineingesteckt. Dann kam also der Zeitpunkt, wo dann quasi zur Diskussion stand, dass das auch mal in irgendeiner Form richtig und korrekt bezahlt werden sollte. Und das war dann der Zeitpunkt, an dem RA sich einem anderen Softwareentwickler zugewandt hat. Erik mit seiner Software einfach übrig geblieben ist. Die verkauft das seitdem sehr erfolgreich, ist also auch wunderbar weiterentwickelt worden. Und RA hat mit Asi Faran aus Ibiza, eine neue Software, also die Ihnen wahrscheinlich bekannte MMI-Software, entwickeln lassen. Wir alle hatten dadurch natürlich mehrere Jahre eigentlich keine Software, denn die alte war verpönt, die war dann nicht mehr offiziell und das war noch zu Zeiten, wo wir also der Meinung waren, es gibt hier wirklich geschützte Lizenzrechte, die man beachten müsste. Also Neutrinos war verpönt, MMI war in. MMI hat aber natürlich am Anfang auch nicht funktioniert. Das waren also ganz mühsame Jahre, wo viele Fehler in der Software ertragen werden mussten. Ja, das hat sich dann natürlich auch alles ausgewachsen. Also nach ein paar Jahren laufen dann die meisten Softwares. Also natürlich hatten wir dann irgendwann einmal wieder eine funktionierende Software zur Verfügung. Aber es war sozusagen wieder einmal auf Kosten eines langjährigen, treuen Mitarbeiters, der dann einfach im Regen stehen gelassen wurde. Also sobald es um Bezahlung ging, da hat sich RA sehr schnell abgewandt. Das ist die gleiche Geschichte mit dem Übersetzen, das ich schon mehrmals erwähnt habe. Ursprünglich hat es geheißen, also die ursprüngliche Software MMI war natürlich nur auf Englisch und da kam also dann der Vorschlag, dass wir nationalen Direktoren, das waren so damals konkret die Spanier und die Italiener, dass wir das übersetzen, die Software, und dafür dann für die Software, die wir in unserer Sprache hier verkaufen könnten, einen kleinen Anteil bekommen würden. Und das war also ein durchaus faires Geschäft oder wäre ein durchaus faires Geschäft gewesen. Wir haben natürlich übersetzt, also wir hatten natürlich alle Interesse, dass unsere Studenten auch die Software in ihrer Sprache nutzen konnten. Prozente, Anteile haben wir niemals bekommen, also ich kann da wirklich jetzt nur verbindlich von mir sprechen. Ich habe niemals auch nur irgendeinen Cent dafür gesehen. Ich bin ganz sicher, dass also auch die Spanier und Italiener ihre Arbeit nicht bezahlt bekommen haben. Also das war auch so eine typische Vorgangsweise. Es werden tolle Dinge versprochen. Wir werden alle reich und Millionäre mit Human Design. Naja, nicht ganz. Also das ist bisher noch keinem so richtig gelungen, auch RA nicht. Die Mitarbeiter, die Mitbeteiligten, die Mitstreiter, die Mitkämpfer mit irgendwelchen Versprechungen für die Zukunft sozusagen zu motivieren, bei der Stange zu halten, zu wirklich viel Arbeit anzuspornen. Also das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Die versprochene Belohnung ist dann leider immer ausgeblieben. Wobei ich da aber jetzt noch einmal betonen möchte, also ich möchte hier mich in keiner Weise als Opfer präsentieren. Es geht jetzt nicht darum, dass ich irgendwie unbezahlte Arbeit geleistet habe. Ja, das habe ich, aber ich habe natürlich sehr viel auch bekommen und für das System an sich ist mir also, würde ich das die Software nochmal übersetzen. Also das war eine entsprechende Gegenleistung, aber ich denke schon, dass man das auch einmal wirklich aufs Tapet bringen muss und diese Vorgehensweise auch einfach mal deutlich machen muss, um die folgenden und weiteren Zusammenhänge zu verstehen.